Die Radio Wissen. Update.
Wir sorgen dafür, dass schwerkranke Menschen bestmöglich versorgt werden.
Gesundheitsstaatssekretärin Ingrid Fischbach verspricht, dass schwerkranke Menschen bald leichter an Cannabis kommen. Auf Rezept in der Apotheke. Dazu hat der Bundestag heute einstimmig ein Gesetz beschlossen. Und darum geht's zuerst im Update. Heute mit Jan Bungartz.
Update.
Bisher gab es Cannabis als Medikament nur in Ausnahmefällen und dann mussten die Patienten es auch selbst bezahlen. Für viele war es da schlicht zu teuer, die Mittel in der Apotheke zu holen. Das soll laut Gesundheitsstaatssekretärin Ingrid Fischbach jetzt kein Problem mehr sein.
Die Kosten hierfür, und auch das, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Signal, sollen von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen werden.
Profitieren sollen zum Beispiel Menschen mit chronischen Schmerzen, bei Multipler Sklerose oder Krebs. Da kann es auch gegen Übelkeit helfen, eine mögliche Nebenwirkung einer Chemotherapie. Voraussetzung ist in erster Linie, dass es den Patienten durch das Cannabis besser geht. Eine Freigabe für den Anbau zu Hause gibt es aber nicht. Das hat die Gesundheitsstaatssekretärin nochmal betont.
Sie haben vielleicht auch alle schon Briefe bekommen als Abgeordnete, die ersten, die schon anbauen wollten. Also das wird nicht passieren, das kann ich ganz klar sagen. Das ist nicht das, was wir wollen.
Das medizinische Cannabis wird jetzt erstmal importiert. Später soll es staatlich kontrolliert auch in Deutschland angebaut werden, um die Qualität und Sicherheit zu gewährleisten. Trotzdem ist zurzeit auch die Dosierung beim Kiffen auf Rezept ein Problem, denn es geht ja nicht ums High-Werden, sondern um die Behandlung von Krankheiten. Das sagt auch Lars Scheimann, der schon mit Cannabis sein Tourette-Syndrom behandelt. Die Radio Wissen hat er erzählt, dass er täglich bis zu 20 Joints rauchen muss.
Letztendlich so viel Cannabis zu rauchen, macht natürlich auch gar keinen Spaß. Wenn man morgens aufstehen muss und muss letztendlich schon sofort Medikamente einnehmen, mittags und über den ganzen Tag verteilt, dann würde ich lieber gesund sein und gar kein Cannabis rauchen. Aber ich muss halt gucken, dass mein Spiegel halt konstant über den Tag immer in einer Ebene ist.
Helfen könnten da standardisierte Inhalatoren, ein bisschen wie bei einer E-Zigarette. Entwickelt hat sowas eine Firma aus Israel. Aber auch in Deutschland soll weiter erforscht werden, wie Marihuana als Medizin eingesetzt werden kann. Geplant ist dafür eine staatliche Cannabis-Agentur, die nicht nur Anbau und Vertrieb kontrolliert, sondern auch Daten von Ärzten sammelt, die Cannabis verschreiben. Von der Opposition gab es in erster Linie Lob für das einstimmig beschlossene Gesetz. Für die Zukunft wünscht sich die Linkspartei allerdings eine niedrigschwellige Anwendung, also dass Cannabis auch bei nicht so schweren Erkrankungen eingesetzt werden kann.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Cannabis als Schmerzmittel für Schwerkranke. Im Netz gibt's Lob, aber auch Kritik am neuen Gesetz. Kilimanjaro freut sich. Er twittert, wenn's Cannabis auf Rezept gibt, werden die Wartezimmer vielleicht ja etwas gemütlicher gestaltet. Mit Bob Marley-Poster und Musik oder so. Le Petit Prince sieht das Ganze skeptisch. Ist ja alles schön und gut, wenn Schmerzpatienten nun entlastet werden. Aber es öffnet auch dem Missbrauch Tür und Tor. Rails Knight ist anderer Meinung. Och bitte, nur weil etwas missbraucht werden kann, sollte man es nicht abschaffen, sondern halt genau hinschauen, damit die Missbrauchsfälle geahndet werden. Das Fazit von Zyniker aus Resignation bei Zeit.de. Ein guter Schritt. Dennoch ist der Affentanz um Cannabis bei gleichzeitiger freien Verfügbarkeit von Alkohol und Zigaretten sinnlos und paradox.
Was sonst noch wichtig war?
Der Schmerz der Hinterbliebenen ist unermesslich, allenfalls können wir ihn erahnen. Für die Familien, Partner, Freunde der Opfer änderte sich binnen Sekunden beinahe alles.
Genau einen Monat ist es jetzt her, dass der Tunesier Anis Amri einen LKW in den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz gefahren hat. Heute hat der Bundestag mit einer Gedenkzeremonie an die Opfer erinnert. Die 12 Toten, mehr als 50 Verletzten. Parlamentspräsident Norbert Lammert hat als Konsequenz gefordert, dass die Politik für mehr Sicherheit in Deutschland sorgt. Er hat aber auch gelobt, wie die Bevölkerung mit dem Anschlag umgegangen ist.
Terror zielt darauf ab, demokratische Gesellschaften zu erschüttern, zu lähmen, zu destabilisieren. Dieses Ziel haben die Terroristen in Deutschland nicht erreicht.
Trotzdem bleiben auch einen Monat nach dem Anschlag Fragen. Vor allem, hätte Amri nicht doch gestoppt werden können? Haben die Sicherheitsbehörden Fehler gemacht? Fragen, denen sich in Nordrhein-Westfalen Innenminister Ralf Jäger stellen musste, im Innenausschuss des Landtags. Da hat er eingeräumt, dass unterschätzt wurde, wie gefährlich Amri war. Laut Jäger habe es aber keine Anhaltspunkte für konkrete Anschlagspläne gegeben. Der AfD-Politiker Björn Höcke sorgt mit umstrittenen Äußerungen zum Holocaust-Mahnmal in Berlin weiter für Diskussionen. Politiker der Regierungsparteien fordern jetzt, die AfD vom Verfassungsschutz überwachen zu lassen. Und in Hessen will das Schulministerium verhindern, dass der beurlaubte Lehrer je wieder da unterrichtet. Vor seiner Zeit bei der AfD war Höcke Lehrer für Sport und Geschichte. Er hatte in einer Rede kritisiert, wie Deutschland mit seiner Geschichte umgeht. Die Deutschen seien das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt habe. Höcke sagt, dass seine Rede bewusst bösartig interpretiert worden sei. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Politiker der AfD provozieren und später wieder zurückrudern. Dieses Vorgehen wird auch in einem Strategiepapier der Partei beschrieben, das vor kurzem bekannt geworden war. In Mittelitalien hat eine Lawine ein Hotel getroffen, in der Region, in der es gestern mehrere Erdbeben gegeben hatte. Die Schneemassen könnten wohl bis zu 30 Menschen unter sich begraben haben und die Rettungskräfte befürchten, dass sie viele Tote bergen müssen. Laut einem Sprecher des italienischen Zivilschutzes kommen die Helfer aber selbst nur schwer in die Unglücksregion, wegen des Schnees bisher auf Skiern.
Die Einsatzkräfte stehen vor einer Extremsituation. Sie haben zwei Menschen gerettet. Jetzt geht es darum, Rettungsgeräte nach oben zu bringen. Das ist sehr schwierig bei diesen erschwerten Bedingungen.
Die Wucht der Lawine war so stark, dass das Hotel um mehrere Meter verschoben wurde. Jetzt guckt nur noch das Dach aus dem Schnee. Zwei Überlebende konnten in den Abruzzen bisher gerettet werden. Sie hatten per SMS einen Notruf abgesetzt. Die NATO hatte letztes Jahr mit mehr Hackerangriffen zu kämpfen als sonst. Generalsekretär Jens Stoltenberg hat der Zeitung Die Welt gesagt, dass es jeden Monat im Schnitt 500 Cyberangriffe auf NATO-Einrichtungen gab. Über 60% mehr als im Jahr davor. Die meisten Angriffe kamen demnach nicht von Einzelpersonen, sondern würden von staatlichen Stellen finanziert. Das könne man daran erkennen, wie viel Aufwand in die Aktionen gesteckt werde. Stoltenberg warnt, dass die Hacker auch die Energie- oder Gesundheitsversorgung eines Landes treffen oder Wahlkämpfe beeinflussen könnten.
Was noch wichtig wird.
Morgen ist es soweit. Donald Trump wird als 45. Präsident der USA vereidigt, um 18 Uhr unserer Zeit. Vor dem Kapitol in Washington D.C. laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Auch im Weißen Haus wird inzwischen Platz gemacht. Vorher hat aber Barack Obama nochmal seine Chance genutzt, sich ein letztes Mal als Staatschef vor der versammelten Presse zu äußern. Und er war doch ziemlich nachdenklich. Er hat die Journalisten aufgefordert, weiter skeptisch zu bleiben, keine Schmeichler zu sein und ein Auge auf die an der Macht zu haben.
You're not supposed to be sycophants, you're supposed to be skeptics. You're supposed to cast a critical eye on folks who hold enormous power.
Auch für Trump hatte Obama einige Ratschläge dabei zu verschiedenen außenpolitischen Themen. Obama warnte seinen Nachfolger aber auch davor, sich nur Leute ins Boot zu holen, die seiner Meinung seien. Dann mache man Fehler.
If you find yourself isolated, if you're only hearing from people who agree with you on everything, that's when you start making mistakes.
Zum Schluss der PK gab es dann doch nochmal den optimistischeren Obama. Tief im Innern sei er davon überzeugt, alles wird gut, wenn wir dafür kämpfen. Und etwas Glück hilft vielleicht auch.
Thank you very much, Press Corps. Good luck.
Und sonst in der Welt?
Im westafrikanischen Staat Gambia zeichnet sich nach einem wochenlangen Machtkampf eine Entscheidung ab. Der gewählte Präsident Adama Barrow hat angekündigt, dass er sich im Nachbarland Senegal vereidigen lassen will. Der abgewählte Präsident Yahya Jammeh weigert sich zwar weiter, sein Amt aufzugeben, aber der Druck auf ihn wächst. Armee und Polizei von Gambia haben sich laut Medienberichten gegen ihn gestellt. Die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS droht Jammeh, militärisch einzugreifen, wenn er nicht freiwillig geht. Die UNO bereitet dafür eine Resolution vor. Augenzeugen berichten, dass der Senegal an der Grenze bereits Truppen zusammengezogen hat. In Kolumbien führt die Regierung jetzt auch Friedensgespräche mit der zweitgrößten Rebellengruppe des Landes, der ELN. Das hat Präsident Juan Manuel Santos auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos bekannt gegeben. Am 7. Februar sollen die Verhandlungen an einem neutralen Ort in Ecuador beginnen. Eine Einigung gab es schon. Ein von der ELN entführter Parlamentarier wird freigelassen. Im Gegenzug werden zwei Mitglieder der Guerilla begnadigt. Im November hatte Santos schon ein Friedensabkommen mit der größeren Rebellenorganisation FARC abgeschlossen. ELN und FARC hatten seit Mitte der 60er Jahre gegen Großgrundbesitzer und die Regierung gekämpft. Im Konflikt zwischen der Armee, ultrarechten Paramilitärs und linken Rebellen wurden mehr als 260.000 Menschen getötet. Im Iran ist eines der ältesten und berühmtesten Hochhäuser in Teheran nach einem Brand eingestürzt. Mindestens 20 Feuerwehrleute sind laut staatlichen Medien ums Leben gekommen. Weitere Helfer werden noch unter den Trümmern vermutet. Der Brand war in einem der oberen Stockwerke ausgebrochen. Die Feuerwehrleute waren gerade in dem Gebäude zum Löschen, als es einstürzte. Das Plasko-Hochhaus hat seit den 60er Jahren die Skyline von Teheran geprägt. Mit seinen bis zu 17 Etagen, so genau steht das nicht fest, war es damals das höchste Gebäude in der Stadt. Unten gab es ein großes Einkaufszentrum.
Wissensnachrichten.
Wenn es dunkel wird, kommen die Feen aus ihrem Versteck und tanzen so lange im Gras, bis da nichts mehr wächst. So sind die Feenkreise in der Graslandschaft Namibias zumindest zu ihrem Namen gekommen. Und es ist tatsächlich noch gar nicht so lange her, da waren Wissenschaftler so überfragt, wie die Kreise tatsächlich entstehen, dass sie meinten, vielleicht ja doch durch Feen. Mittlerweile gibt es zwei mögliche Theorien. Tina Kiesling aus den Wissensnachrichten hat uns die neuesten Entwicklungen zu der Frage, wie Feenkreise entstehen, mitgebracht. Tina, nochmal vorab, was sind Feenkreise genau?
Also das sind Kreise, in deren Mitte nichts wächst. Der Kreisrand bildet sich aus etwas höher wachsendem Gras. Die Feenkreise finden sich zum Beispiel im Südwesten Afrikas in Namibia, in einer Landschaft, in der es sehr trocken ist, am Übergang zwischen Graslandschaft zur Wüste. Und die können einen Durchmesser von 2 bis zu 35 Meter haben. Von oben sieht das so ein bisschen aus, als wären riesige Tropfen auf den Boden gefallen. Und die zwei unterschiedlichen Entstehungstheorien, die lauten, die Pflanzen machen die Kreise von sich aus, weil sie miteinander um Wasser konkurrieren. Oder Termiten, die unter der Erde leben, sorgen dafür, dass eben da in der Mitte nichts wächst. Jetzt haben Forscher ein neues Modell entwickelt, das beide Theorien vereint.
Also Wasser oder Termiten, kannst du uns die beiden Theorien noch mal kurz genauer erklären?
Also fangen wir mal mit den Termiten an. Die sollen die Wurzeln der Gräser in der Mitte des Kreises anfressen, sodass die absterben. Zum einen, weil sie Hunger haben, aber auch, weil die Gräser den Termiten dann nicht mehr den spärlich fallenden Regen wegschnappen. In der Folge sammelt sich das Wasser stattdessen in dem Kreis, also in der Kreismitte, was gut für die Termiten ist, die dann schöne feuchte Wohnungen unter der Erde haben. Das mögen die nämlich so. Schwierig an der Theorie ist, dass vor gar nicht allzu langer Zeit Feenkreis in Australien entdeckt worden sind, also weit weg von denen in Afrika. Und dort gibt es keine Termiten. Genau die Wissenschaftler, die sich eben die australischen Feenkreise angeschaut haben, sind dann auch Vertreter von Nummer 2, der Konkurrenztheorie. Und die besagt, dass Pflanzen um Wasser konkurrieren. Die helfen sich aber auch, indem sie sich zum Beispiel gegenseitig Schatten spenden. Und die Grasbüschel, die in einem Kreis angeordnet sind, scheinen dabei das Optimum für sich rauszuholen. Die sind alle gleich weit weg vom Wasser, das sich in der Mitte des Kreises sammelt, und sie spenden sich trotzdem gegenseitig ein bisschen Schatten.
Klingt auch gut, und das neue Modell führt jetzt die beiden Theorien zusammen?
Genau, also im Fachmagazin Nature haben Wissenschaftler der Uni Princeton das Modell vorgestellt, und sie sagen, in unserer Rechnung, am Beispiel der Feenkreise in Namibia, haben wir die Bewegung der Termiten und den Konkurrenzkampf der Gräser zusammengerechnet und konnten dadurch die Kreise sehr gut reproduzieren.
Also Ende gut, alles gut, oder doch nicht?
Nee, leider nein. Beide Wissenschaftlerlager haben sich nämlich laut Spiegel schon zu dem Modell geäußert und sagen, das mag ja alles ganz gut klingen, aber wir halten an unserer jeweiligen Theorie fest, und sie führen dafür auch jeweils Gründe an, die wiederum plausibel klingen. Diese Diskussion ist mit der neuen Modellrechnung also auf jeden Fall noch nicht beendet.
Also bei den Feenkreisen noch nicht, aber die Diskussion, ob die erste Kirche in Nordeuropa nicht vielleicht in Schweden gebaut wurde. Diese Diskussion könnte jetzt richtig losgehen.
Denn schwedische und deutsche Archäologen haben in Birka nahe Stockholm eine auffällige Struktur unter der Erde entdeckt. Dabei könnte es sich um eine Kirche handeln. Sollte sich der Kirchenfund bestätigen, muss laut den Forschern die Geschichte vom frühen Christentum in Nordeuropa nochmal neu überdacht werden. Bei der mutmaßlichen Kirche handelt es sich um eine 40 Meter lange schiffsförmige Halle. Und in der Nähe liegen wohl auch alte Gräber und ein früherer Hafen. Und deshalb sind die Forscher überzeugt, es muss der Regierungssitz des Wikingerpräfekten Herigar sein. Schriftliche Quellen sagen, dass Herigar um 830 nach Christus einer der ersten Nordeuropäer war, der getauft wurde. Und zwar von einem Hamburger Missionar, dessen Nachfolger dann aufgeschrieben hat, dass Herigar dort auch eine Kapelle gebaut hat. Und jetzt wollen die Archäologen das vermeintliche Heiligtum eben ausgraben.
Danke, Tina, aus unseren Wissensnachrichten.
Wetter.
Auch heute Abend liegen über der Nordhälfte dichte Wolken und es regnet leicht. Hier und da kann es glatt werden. In der Mitte und im Süden bleibt es trocken und klar. In der Nacht sinken die Temperaturen auf maximal 5 Grad an den Küsten und minus 12 Grad im Süden. Morgen wieder Sonne von der Mitte bis in den Süden. Im Nordosten und an den Alpen eher grau, aber auch meistens trocken. Höchsttemperaturen dann zwischen minus 7 und plus 6 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.